Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Teil 12 sind wir mittlerweile angekommen und es soll heute um das Thema der Wiederkunft Jesu gehen. Das ist ein Thema, das bei uns in der Gemeinde eigentlich viel diskutiert wird, wo wir auch ein gutes Lehrgerüst haben. In verschiedenen anderen Gemeinden wissen wir, dass das Thema kaum behandelt wird. Man weiß, Christus wird bald zurückkommen, aber wie wird es eigentlich aussehen? Also was genau sind die Ereignisse, die dort passieren? Wir wollen uns über ein paar Dinge unterhalten. Wir werden über die Wiederkunft sprechen, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Wir wollen aber auch sprechen über Gefahren zur Zeit der Wiederkunft oder kurz vor der Wiederkunft. Wir wollen darüber sprechen, wie wir die Botschaft heute verbreiten können, die Botschaft der nahen Wiederkunft Jesu. Und wir wollen sprechen über eine persönliche Vorbereitung, wie wir uns vorbereiten können auf diese Zeit der Wiederkunft, wenn unser Herr zurückkommen wird. Wenn ich sage, dass wir das machen wollen, dann ist natürlich wieder jemand bei mir im Studio. Und dieses Mal ist der Fritz Dengel bei uns. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über dieses Thema zu sprechen.
Ja, gerne.
Du bist ja bestens versiert, du bist Heimatmissionsleiter in Ulm. Das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht das erste Mal über dieses Thema sprechen. Und wir freuen uns, dass du deine Erfahrung auch mit uns teilst, dass wir gemeinsam dieses Thema behandeln können. Nun, wir wollen uns das mal zunächst aus biblischer Sicht angucken. Also wenn wir über die Wiederkunft Jesu sprechen, dann was sagt die Bibel dazu? Also vielleicht zunächst mal, wann wird denn die Wiederkunft sein? Also wann kommt Jesus Christus denn zurück?
Ja, die spannendste Frage aller Zeiten. Wann kommt Jesus wieder? Die Bibel sagt uns, dass der genaue Zeitpunkt uns verborgen bleibt. Wann er wiederkommen wird, darüber sollten wir auch nicht groß spekulieren. Aber er hat uns Zeichen der Zeit gegeben. Und genau das ist der Punkt. Und die Zeichen der Zeit sind, aus meiner Sicht, wie ich das sehe, sind die lediglich ein Mittel zum Zweck. Gott zeigt uns, sagt uns, das wird kommen und anhand von dem wisst ihr, dann wird das kommen. Das heißt, für uns zur Vorbereitung. Die Zeichen der Zeit dienen in erster Linie uns zur Vorbereitung. Nochmal ein letzter Ruck, ein letzter Wink mit dem Zaunpfahl. Hey, Achtung, jetzt seid ihr an einem Punkt angekommen, es dauert nicht mehr lange, wie Jesus auch über den Feigenbaum spricht.
Ich glaube auch, also ein genaues Datum, eine genaue Zeit wird manchmal versucht zu setzen, wurde in der Geschichte auch ganz oft gemacht. Aber das wissen wir nicht. Christus selbst hat es seinen Jüngern nicht offenbart.
Genau.
Er sagt, er offenbart es nicht. Die Engel werden es auch nicht offenbaren.
Genau.
Wir wissen interessanterweise, dass es eines Tages mal offenbar werden wird.
Ganz genau. Kurz vor der Wiederkunft, richtig?
Genau, also ganz kurz vor der Wiederkunft Jesu. Genau. Da wird die Stimme vom Himmel sagen, diese Donnerstimme, wie es bei Ellen White heißt.
Genau. Und auch nur sein Volk wird das wahrnehmen als die Stimme Gottes, als ein Wort vom Herrn, ja. Und der Rest der Welt, sagt Ellen White, wird das nur ein dumpfes Donnern, ja? Wird nicht verstehen, was da vor sich geht. Ja? Und das wird wahrscheinlich die gewaltigste Botschaft werden für das Volk Gottes in dem Moment, wenn sie hören, wenn Jesus sagt, ich bin in 7 Tagen bei euch, ja? Oder ich bin in 5 Tagen, oder ich weiß es nicht. Das wird gewaltig.
Das wird gewaltig, ja, wir wissen, also diese Donnerstimme wird auf der Erde zu hören sein. Die meisten hören nur diesen Donner, das Volk Gottes, aber versteht es genau, sagt Ellen White. Und sagt sogar, die Angesichter werden strahlen, also wie Mose, als er vom Berg kam.
Ganz genau.
Also da werden wir es dann wirklich erfahren, dann werden wir wissen, wann Christus kommt. Das ist allerdings schon die Zeit, wenn wir jetzt also auf eine Zeitlinie gucken, das ist schon in der Zeit sozusagen der Plagen, also das ist schon in der, wir nennen das die große Trübsal.
Ganz genau, richtig, richtig. In der Zeit der Plagen, wenn die Zeit der Angst in Jakob und so, wie das Ellen White beschreibt, eine sehr, sehr schwere Zeit, wie sie noch nie da gewesen ist. Ja. Und dann wird der Herr sich seinem Volk offenbaren. Er wird eines Tages sagen, es ist genug. Mein Volk hat genug gelitten. Und dann kommt die letzte frohe Botschaft. Und dann kannst du es an den Händen abzählen, bis Jesus wiederkommt. Ja.
Genau, das wird dann später sein, wenn wir also heute sagen, was wissen wir heute dann? Also wann, wie können wir denn heute, kann ich das so sagen, wie können wir denn heute spekulieren, wann Christus wiederkommen wird? Wir wissen zwar keine Zeit, aber du sagst, wir haben Zeichen.
Wir haben Zeichen,
ja. Was für Zeichen werden das sein? Also auf was für Zeichen müssen wir achten?
Da haben wir also eine ganz schöne Bandbreite, ja, die Jesus uns präsentiert. Und nicht nur Jesus, auch Paulus spricht über die Endzeit, über die Zeichen der Zeit. Ja. Interessanterweise ist, Jesus legt den Fokus ziemlich stark auch auf Ereignisse in der Natur und auf den Zustand der Gemeinde in der Endzeit, durch die Gleichnisse, die Jungfrauen, ja, zum Beispiel. Und Paulus geht so ein bisschen auf den Zustand der Gesellschaft ein. In 1. Timotheus 3, meine ich, ja, da spricht Paulus darüber, wie die Menschen werden am Ende der Zeit. Ja. Und das ist ein Spiegelbild zur Zeit Noahs, von der Jesus ja dann auch wieder sagt, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Ja? Und Paulus sagt eben, die Menschen werden, ich denke mal, in 1. Timotheus 3 haben wir das. Entschuldige, 2. Timotheus 3, genau. 2. Timotheus 3. Und dann sagt Paulus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Also erstmal schlimme Zeiten. Ja? Und dann führt er auf, was er damit genau meint. Und er sagt, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig und so weiter. Also es scheint nicht mehr zu enden. Und er führt diese Eigenschaften auf. Er macht nochmal deutlich, dass es bei den Zeichen der Zeit nicht nur um den Zustand der Gemeinde geht, nicht nur um Naturkatastrophen, die alle ja, eben da sind, sondern auch wie der Mensch selber wird. Und da schlägt ja so ein bisschen auch die Brücke indirekt zu Jesus, denn Jesus sagt, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Und wenn wir lesen in 1. Mose 6, wie war es zur Zeit Noahs, dann sagt uns die Schrift, die Menschen waren böse. Ihr ganzes Dichten und Trachten war ständig nur böse. Mhm. Und hier sehen wir, Paulus unterstreicht das, wie die Menschen sind. Geldgierig, Lästerer, unheilig, unversöhnlich, verleumderisch, gewalttätig. Genau das, was Jesus dann eben auch gesagt hat. Mhm. Nur geht er ein bisschen detaillierter darauf ein.
Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was wir, also wenn wir gerade heute in die Gesellschaft gucken, also ich meine, wenn wir früher, hatten wir über Lüge gesprochen. Heute heißt es zum Beispiel Fake News, alternative Fakten oder wie auch immer. Also man hat viele Begriffe heute, um diese Sachen eigentlich zu verharmlosen. Also was früher irgendwie mal ganz schlimm war, wird heute scheinbar alles verharmlost. Christus sagt ja auch, die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten.
Genau.
Das ist, glaube ich, so ein typisches Zeichen, dass wir dahin zurückgehen, sozusagen, wo die Menschheit kurz vor der Sintflut einmal war.
Genau, genau. Und das ist auch, du bist in gewisser Weise machtlos, ohnmächtig, weil eben genau das passiert, was auch in Jesaja prophezeit wurde, gegen das Ende hin, Kapitel 5, Vers 20. Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gut böse und so weiter. Saures süß machen und süßes sauer und so weiter. Aber es geht darum, dass Gutes Böse genannt wird und Böses gut. Und da sind wir an einem Punkt angekommen, wo du eigentlich nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen kannst und dich fragst, wie kann das weitergehen? Es kann doch nicht mehr weitergehen, wenn etwas, was böse ist, als gut definiert wird und umgekehrt. Da muss ein Eingriff von außen erfolgen. Mhm.
Genau, also es wird einfach Begrifflichkeiten werden, wie sagt man, umstrukturiert oder umbenannt. Also sie bekommen eine falsche Bedeutung.
Genau.
Und wenn das Alltag wird in der Welt und Kinder darin aufwachsen, dass es keine echte Wahrheit mehr gibt. Genau. Denn das heißt ja heute, das ist deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, jemand anders hat auch eine andere Wahrheit.
Ganz genau.
Und das ist ganz, ganz kurios. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch so ein typisches Zeichen vom Ende. Und wir sehen diese Dinge ja heute. Das heißt, wir können nicht wirklich weit weg sein von der Wiederkunft Jesu.
Ganz genau.
Über was für Zeichen wissen wir noch? Also wissen wir, wie die Menschen werden? Die Menschen, also ich meine, wir würden ja sagen, in den letzten Jahrzehnten ging die Menschheit immer so ein bisschen bergab. Aber es war wirklich schon, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, war wirklich ein Fall.
Genau, genau.
Und welche Zeichen kennen wir noch? Also was sagt Christus noch zu seiner Wiederkunft? Also was wird noch passieren? Ich denke da zum Beispiel jetzt an Matthäus 24. Das ist ja, glaube ich, so dieser typische, dieses typische Kapitel für die Endzeit, für das oder für die Wiederkunft. Und da beschreibt er das so ein bisschen. Und vielleicht kann man da mal gucken, ich denke da an Vers, zum Beispiel, ja, Vers 36, da sehen wir schon, dass dieser Vers, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein der Vater. Aber, und dann spricht er sozusagen in den nächsten Versen, von dem, was du auch gesagt hast, von der Sintflut, wie es sein wird. Und eine Sache, wo sagt er hier, wo steht das? Dass es werden Naturkatastrophen und solche Sachen werden alle hereinkommen.
Ich schaue gerade. Das ist weiter am Anfang.
Es muss irgendwo. Hier in Vers 7.
Genau.
Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben geschehen. In Vers 6 spricht er von Kriegen und Kriegsgerüchten. Also wir wissen, das wird sozusagen das Ende der Zeit schon ausmachen. Das wird kurz vor der Wiederkunft so sein.
Genau.
Aber er sagt, erschreckt nicht, dass der Anfang, also das hier, das ist der Anfang, keine Angst.
Genau.
Also wenn wir das sehen, dann wissen wir, die Wiederkunft ist sehr, sehr nah.
Ganz genau.
Aber was wird das Ende sein?
Genau. Da geht er auch noch mal darauf ein, und zwar in Vers 14, Matthäus 24, Vers 14. Dann sagt er, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Das heißt, wir haben Vorboten, die uns klar machen. Vorboten sind ganz wichtig. Vorboten sind, wie kann man das, mit was kann man das vergleichen? Vorboten sind Symptome.
Wie die Wehen, oder?
Ja,
so,
ja.
Vielleicht kriegst du das.
Ja, ganz genau, richtig. Mit den Wehen, wo er sagt, das ist der Anfang der Wehen. Es beginnt, es setzt ein, jetzt weißt du, die Geburt steht kurz bevor. Ja? Du weißt, für die Geburt hast du jetzt kein Jahr mehr oder zwei oder keine Ahnung, sondern jetzt ist finito, end time. Also das, was jetzt kommt, wird schnell kommen und es wird wachsen. Mhm. Also die Zeichen, die da jetzt erfolgen, die werden in einer Art und Weise zunehmen in ihrer Intensität und in ihrer Häufigkeit, sodass du weißt, okay, dann weißt du eigentlich schon einen Tag vor, zu sagen, wie auch irgendwie weit es beschreibt, wir werden vorher Bescheid wissen, dass du schon weißt, jetzt ist es soweit. Ja, also nichts mehr kann dich aufhalten.
Ist es denn so, dass, also wenn ich jetzt kein offenes Auge habe für die Zeichen um mich herum, also wenn ich die Zeichen einfach nicht lesen kann, könnte es passieren, dass ich die Wiederkunft Jesu verpasse? Also dass Jesus irgendwann wiederkommt und ich das gar nicht mitgekriegt habe?
Nein, das wird definitiv nicht gehen, weil in Offenbarung 1 zum Beispiel, Warnung 1 haben wir einen sehr interessanten Vers, Vers 7. Da sagt uns der Herr, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ist jetzt nur einer von mehreren Versen, die direkt über die Wiederkunft sprechen. Das ganze Neue Testament spricht sehr viel über die Wiederkunft. Mhm. Aber hier sagt uns nochmal die Schrift ganz deutlich, er kommt mit den Wolken und jedes Auge, also alle werden ihn sehen. Mhm. Es wird keinen geben, dem das verborgen bleibt, der im Keller gerade Kartoffeln zählt und am nächsten Tag kommt er hoch und fragt sich, was ist jetzt los, die Welt ist leer. Dieses Szenario wird es nicht geben, wenn Jesus wiederkommt. Ganz klar, er wird hörbar, sichtbar für alle kommen. Das macht uns die Bibel klar. Die Frage ist nur, gibt es jemanden, für den er unvorbereitet kommt, so plötzlich, der ja, aus Verzweiflung sich vielleicht verstecken will, der das gar nicht wahrhaben will? Und das ist genau der Knackpunkt.
Mhm. Das wird so sein. Auch gerade überlegt, wo du sagst, er wird sichtbar kommen, er wird hörbar kommen. Da habe ich gedacht an den Vers in 1. Thessalonicher 4, 16. Man, ja. Da spricht ja Paulus davon, dass es nicht verborgen sein kann. Also ich meine, du sagst, jedes Auge wird ihn sehen.
Genau.
1. Thessalonicher 4, 16 heißt genau. Es, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.
Ganz genau.
Also das heißt, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann ist ja nicht nur so, er kommt nicht verborgen irgendwo, taucht irgendwie plötzlich auf, sondern alle werden ihn sehen, wenn er in den Wolken kommt und plötzlich stehen die Toten auf. Die Toten in Christus. Das heißt, das ist ein gewaltiges Ereignis. Man wird es bestimmt auch hören, die Posaune Gottes erschallt, also er wird sein Volk aus den Gräbern rufen. Also wenn man das Ereignis verpasst, schon allerhand.
Richtig, genau.
Genau, also und das ist, glaube ich, das führt mich so ein bisschen, führt mich so ein bisschen dahin, wenn das, also die Wiederkunft zu verpassen, das ist unmöglich.
Also das ist unmöglich.
Jeder absolut. Wird es sehen, jeder wird es hören.
Chancenlos.
Genau. Jetzt, welche Gefahren bestehen, da wollte ich mit dir drüber sprechen, welche Gefahren bestehen kurz vor der Wiederkunft? Also, wenn es keiner verpassen kann, weiß man ja, es gibt trotzdem irgendwie so eine Täuschung. Also, Christus warnt ja sogar, er sagt, es wird viele Propheten geben, es wird falsche Propheten geben, es wird sogar falsche Christus geben, also Menschen, die behaupten, sie sind Christus
genau.
Oder irgendwelche Wesen. Und hier vielleicht einmal ganz kurz, um den Zeitrahmen abzustecken, wenn wir von der Wiederkunft Christi sprechen. Wir wissen ungefähr, wie die Welt aussehen wird davor, hast du gerade schon gesagt. Jetzt, was passiert alles noch, was muss alles noch kommen kurz vor der Wiederkunft Jesu? Welche Ereignisse müssen alle noch stattfinden? Also ich denke da zum Beispiel in Jakobus 5, Vers 7, da heißt es, es muss zuerst der Früh- und der Spätregen kommen. Also habt Geduld, Brüder, sagt er. Wenn wir von Früh- und Spätregen sprechen, dann wissen wir, der Frühregen, das war die Ausgießung des Geistes zu Pfingsten. Der Spätregen wird die Ausgießung des Geistes am Ende nochmal sein.
Genau.
Das haben, glaube ich, die meisten Zuschauer schon mal gehört, dieser Spätregen, dieser Begriff, den wir immer benutzen, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt, also das ist ja noch nicht gekommen. Also wir leben ja noch in der Zeit vor dem Spätregen.
Genau.
Das heißt, dass wir das nächste Ereignis, das auf uns zukommt, sind, wir wissen also, was kommt denn sonst, was jetzt kommt, und der Spätregen wird ausgegossen.
Der laute Ruf.
Der laute Ruf.
Genau, ganz wichtig, ja.
Genau, ist überhaupt das wichtige Ereignis, denke ich. Also vom Spätregen verursacht, ja, der laute Ruf.
Ganz genau, ja.
Willst du kurz sagen, was das ist, der laute Ruf?
Der laute Ruf, ja. Also Jesus, wir haben eben vorher den Text gelesen aus Matthäus 24, 14. Zuerst wird das Evangelium gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Und wir haben ja einen besonderen Abschnitt in der Geschichte der Welt, der einmalig ist. Das heißt, es ist so eine Art Versammlungsruf. Ja. Also zuerst ruft Gott sein Volk am Ende der Zeit durch den Spätregen zusammen. Okay, jetzt seid ihr eins, jetzt werdet ihr in meiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes, so wie wir es auch von der Urgemeinde kennen, hinausgehen und der Welt noch einmal, ein letztes Mal sagen, sie muss umkehren, sie müssen Jesus annehmen. Ja? Das ist eine wichtige Botschaft, denn Jesus ist bereit, wiederzukommen. Und das, was dann geschieht, nennen wir den lauten Ruf. Und wenn dieser laute Ruf erfolgt ist, dann schließt Gott das Werk ab. Dann hat jeder die Entscheidung, hat jeder die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen für sein Leben, für oder gegen Gott. Und zwar die letzte Gelegenheit. Und es muss ja ein Tag in der Geschichte der Welt kommen, wo auch die Zeit der Gnade abgeschlossen wird. Weil das kann nicht ewig weitergehen, weil das ist ja genau der Punkt. Durch die Gnadenzeit, die wir haben, haben wir die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Und das kann nicht ewig so weitergehen, sonst könnte Jesus nicht wiederkommen. Mhm. Also es muss abgeschlossen werden, damit jede Entscheidung fertig ist, gefällt ist, und dann wird Jesus wiederkommen und sagen, das sind meine Schafe und das sind eben die Böcke. Ja? Mhm. Also das macht auch die Bibel ganz deutlich klar, das ist auch das Wiederkunfts-Szenario, was die Bibel auch ziemlich deutlich zeichnet. Aber es ist wichtig, dass wir uns jetzt damit befassen, was bedeutet das praktisch für mich, wenn Jesus wiederkommt und ich habe die Chance oder die Möglichkeit, mich endgültig zu entscheiden. Und wir leben in dieser Zeit, es sind Zeiten, die wie sie noch nie da war. Ne?
Darauf will ich nachher nochmal mit dir, dir eingehen, also über diese persönliche Vorbereitung. Ich frage noch ganz kurz, wenn wir über das sprechen, was so vor uns liegt. Mhm. Also so rein zeitlich, wir befinden uns irgendwie gerade in so einer Zeit der Sichtung, also gerade wird die Gemeinde heftig geschüttelt, es kommen viele Irrlehren rein.
Genau.
Ja, auch die Sendung Eisberg voraus, ich meine, wir wollen über bestimmte Dinge aufklären, zeigen, was so zukünftig noch kommt. Mhm. Das nächste, was wir erwarten, das nächste große Ereignis, das wir erwarten, das ist ein Sonntagsgesetz, das in den USA stattfinden wird.
Genau.
Oder zuerst aufkommt, dann aber auch in Europa und weltweit. Und die Zeit nach dem Sonntagsgesetz, die nennen wir die kleine Trübsal. Und die geht ja bis zum Ende der Gnadenzeit.
Genau,
bis die Tür sich schließt, bis das Gericht abgeschlossen ist. Und in dieser Zeit wird ja auch der Spätregen ausgegossen. Und es wird auch der laute Ruf stattfinden. Also da wird ja nochmal die ganze Welt aufgerufen. Genau. Offenbarung 18,
das ist, glaube ich, genau, das gerade meinst, schon. Ja.
Genau, schön. Es sah ein Engel, seine Herrlichkeit erleuchtete die ganze Welt.
Ganz genau.
Dass diese große Missionsbewegung, die am Ende der Zeit noch einmal den ganzen Globus sozusagen erreichen wird.
Ganz genau.
Jetzt wollte ich dann mit dir darüber sprechen, über die Gefahren in dieser Zeit. Also wir wissen ungefähr, was kommt. Mhm. Welche Gefahren kommen jetzt noch auf uns zu? Es kommt ein Sonntagsgesetz, wissen wir. Mhm. Dann Christus warnt vor falschen Propheten und falschen Christussen.
Genau.
Das ist vielleicht interessant, dass wir uns darüber noch kurz unterhalten.
Okay. Seine Frage ist wirklich sehr interessant und auch elementar, weil durch die Gefahren, die auf uns zukommen, die haben ja einen Zweck. Satan will etwas bezwecken mit dem, was er, die Stolpersteine, die er uns in den Weg stellen will, um uns eben davon abzuhalten, von dem eigentlichen Ereignis, uns vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu. Und die Gefahren, ich denke mal, dass jetzt in der Endzeit, in der absoluten Endzeit, ja, wenn wir allein schon vom Sonntagsgesetz weiterdenken, ja, es wird sich das meiste nur noch auf der geistlichen Bühne abspielen. Also die ganze Welt wird im Bann sein. Entweder im Bann Satans oder ein, wie es Paulus ausdrückt, ein gefangener Christi. Ja. Ich gehöre Christus an. Ja. In dieser Zeit wird viel passieren. Es werden falsche Erweckungen kommen. Falsche Erweckungen sind etwas sehr Gefährliches. Aber das Wort falsch impliziert schon, dass auf der anderen Seite etwas Richtiges da ist. Ja. Das heißt, parallel zu dem Geschehen, zu den Endzeitereignissen, die Gott für sein Volk vorbereitet hat, eine Erweckung, die Erquickung vom Angesicht des Herrn nennt es die Schrift, ja, die Vorbereitung auf den lauten Ruf, des Spätregen, der ja die Erweckung schlechthin ist, ja, parallel dazu wird es auch Kopien geben. Kopien, billige Fälschungen von Satan. Und wir sehen es heute schon, Erweckungen en masse, ja, in bestimmten Bereichen, wo eben nur eines eine Rolle spielt, die Erfahrung.
Ja.
Mhm. Die Erfahrung. Und das ist eine große Gefahr. Der Punkt ist der, wenn ich mein Leben lang im Rollstuhl sitze, um ein klassisches Beispiel zu nehmen, und plötzlich steht einer vor mir und sagt, im Namen Jesu sage ich dir, steh auf und gehe, und ich stehe auf und gehe. Wer kann mir noch widersprechen? Und ich sage, hallo, das hat doch Gott gemacht. Ich sitze seit 40 Jahren im Rollstuhl, ich konnte nie laufen. Ne? Du willst jetzt sagen, das ist vom Teufel. Wie kann der Teufel solche Dinge tun? Der Teufel heilt doch keine Menschen, der Teufel ist doch böse. Und genau das ist der Trick, mit dem er arbeitet. Es basiert alles nur auf Erfahrung, aber nichts auf dem Wort Gottes. Mhm. Und das sehe ich als eine immense Gefahr in der Endzeit, dass Satan Millionen und vielleicht Milliarden auf seine Seite ziehen will, durch Erfahrungen, durch bestimmte Ereignisse, durch sein Erscheinen, sein Auftreten, all das, was er kann, seine Show, das bringt er richtig zum Vorschein. Und viele werden ihm anhängen und werden gar nicht mehr hinterfragen, kann das tatsächlich von Gott sein? Schauen wir mal kurz rein. Nee, interessiert mich. Hauptsache, es ist geschehen, er hat es gemacht und ja, das muss von Gott sein. Das ist ein immens gefährlicher Punkt.
Ich glaube, also das sehen wir, glaube ich, heute in der großen Erweckungsbewegung, zum Beispiel diese,
Emerging Church?
Emerging Church, ja, oder die große Pfingstbewegung, die vor ein paar Jahren sozusagen, das ist ja sozusagen das Gleiche, charismatische Bewegung. Mhm. Also nicht falsch verstehen, also es gibt ganz viele treue Christen in den Pfingstgemeinden, aber es gibt sozusagen so eine Bewegung und das ist, man baut wirklich, wie du sagst, auf Erfahrung auf. Ich habe was erlebt, also mein Gefühl wurde angesprochen, ich habe nicht studiert, ich habe nicht... Ich beschäftige mich sozusagen nicht mit dem Text, was da steht. Ich suche nicht nach der Wahrheit, sondern ich suche nach dem Erlebnis, nach dem Gefühl. Und das wird heute so ein bisschen, das Gefühl, so wirklich getriggert in vielen Gemeinden. Diese Gefahr übrigens, die sehe ich auch schon, das klopft ja an jede Gemeindetür. Ich selbst komme aus der evangelischen Kirche ursprünglich. Da habe ich es auch gesehen, wie sozusagen anklopfte bei uns, wie wir Dinge ändern sollten in unserer Gemeinde. Sozusagen, ja, das Liedgut sollte geändert werden, die Gebetsform sollten geändert werden. Und heute sehe ich, dass sowas auch in die Adventgemeinde sozusagen, das klopft an. Wollen wir nicht mitmachen mit dieser Idee. Und ich glaube, was wir wissen ja, in den letzten Tagen auch von Schwester White, was sie deutlich sagt, es wird eine große Bewegung geben. Also der Katholizismus, der gefallene Protestantismus, sagt sie, und der Spiritismus.
Genau.
Und der Spiritismus ist insofern was Besonderes, weil er sozusagen Zeichen und Wunder hervorbringen kann. Wir sahen das damals bei Jannes und Jambres in Ägypten. Mose zeigt eine Schlange und die beiden machen das nach, sie täuschen das vor. Sie haben versucht, die Wunder auch nachzuahmen und so. Bis zu einem gewissen Grad konnten sie das auch. Und ich glaube, eine Sache, die wir am Ende sehen werden, also die sich kurz vor der Wiederkunft Jesu ereignet, die können wir im 2. Korinther 11 lesen, 2. Korinther 11, Vers 14. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Also es heißt hier, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Also was wir hier sehen können, ist, also der Teufel selbst, genau wie du sagst, also er versucht, als ein Engel des Lichts aufzutreten, als ein Heilbringer, als ein Segensbringer. Also wenn man sich nur darauf verlässt, ich bin gesund geworden oder irgendwie, sich hat sich was verändert, irgendwie, ich habe ein positives Gefühl, dann kann das schon sein, dass, also Christus hat sowas gemacht, das wissen wir, aber der Teufel kann sowas auch. Und ich meine, bei Ellen White, man hat es sogar gelesen, ich war also, der Teufel wird Menschen krank machen, um sie gesund zu machen. Also einfach um zu zeigen, guck mal, hier wirke ich, hier ist eine Macht. Und der Spiritismus macht genau das. Und am Ende, was wird der Teufel wohl tun? Also er wird die Wiederkunft Jesu fälschen. Und ich glaube, wenn viele Menschen, also ich meine, die ganzen Gemeinden, wir warten sozusagen auf die Wiederkunft. Aber oft haben wir uns nicht wirklich damit beschäftigt, wie wird die Wiederkunft aussehen. Und wenn da jetzt plötzlich irgendein Lichtgestalt im Himmel erscheint und irgendwie in den Wolken plötzlich kommt und plötzlich heißt er in Nachrichten, guck mal, er spricht gerade in Tokio oder in Kairo oder in New York, in Berlin, in Rom. Das ist natürlich interessant für uns, das zu sehen. Und viele Menschen, glaube ich, gehen dem wirklich auf den Leim. Die sagen, ah, das ist bestimmt der Messias oder der Matreya oder der, ich weiß nicht, welchen Namen auch immer er bekommt in der Welt. Aber das ist der Erlöser der Welt. Lass uns auf ihn hören. Und ich habe irgendwo, habe ich das? Ich habe irgendwo ein Zitat, habe ich mir das rausgeschrieben, nur ganz gucken. Das habe ich von Schwester White im Christus ist Sieger, Seite 268. Da heißt es, wenn sich die Wiederkunft unseres Herrn Jesus nähert, werden Satans Werkzeuge von unten bewegt werden. Satan wird nicht nur in Menschengestalt erscheinen, sondern auch Jesus Christus personifizieren. Und die Welt, die die Wahrheit abgelehnt hat, wird ihn als den Herrn aller Herren und Könige und König aller Könige anerkennen. Also das ist wahrscheinlich die größte Täuschung, die die Welt je gesehen hat.
Genau.
Und interessanterweise auch, sie schreibt dann auch in die Engelseite 241, was er denn verkündigen wird. Er wird sagen, er hat den Sabbat auf den Sonntag verlegt.
Genau.
Und das war natürlich eine Riesentäuschung.
Natürlich. Also es steckt eine unheimlich ausgeklügelte Strategie dahinter. Satan hat sich seinen Endzeitplan auch schon perfekt vorbereitet und er weiß genau, er kriegt damit viele. Er weiß genau, weil Satan arbeitet, wie du es vorher auch schon erwähnt hast, auf einer Ebene, auf der die meisten Menschen heute ansprechen. Das ist die Ebene der Gefühle, der Emotionen. Mhm. Und mit dieser Ebene erreichst du heute sehr viel. Wir wissen es aus der Wirtschaft, aus der Industrie, die Werbung arbeitet mit dieser Ebene, Gefühle, Emotionen und sind enorm erfolgreich und sie investieren Milliarden und Milliarden, weil das einfach funktioniert. Und Satan macht sich natürlich die ganzen Tricks zunutze, ist klar, und wie es Ellen White auch beschreibt, aber auch die Schrift, er wird auf dieser Ebene arbeiten und das geschriebene Wort Gottes damit entkräften. Bei vielen Menschen. Mhm. Viele Menschen werden sich gar nicht mehr fragen. Sie wollen auch gar nicht wissen, was sagt Gott dazu, sondern sie haben ihre Erfahrung gemacht. Für sie ist das eine göttliche Erfahrung. Und das ist tatsächlich eine immense Gefahr, die ich da auf uns zukommen sehe. Nicht nur für die da draußen, sondern bis in die tiefsten Reihen der Gläubigen. Denn es werden Zeiten kommen, wo die Versuchung so groß sein wird, dass, wenn es möglich ist, sogar die Auserwählten, sagt Jesus, verführt werden. Mhm. Also hier ist kein Spaß mehr. Also es wird blutiger Ernst, was auf uns zukommt, was das anbetrifft. Mhm.
Ja. Ich glaube, die Menschen, die müssen vorbereitet werden auf das, was da kommt. Ja. Also wie viele Menschen wirklich in der Welt haben die Schrift gelesen, wissen um die Ereignisse, die vor der Wiederkunft noch kommen müssen und wissen um das Ereignis der Wiederkunft. Also die meisten, zumindest die meisten Christen in der Welt, die wissen zumindest, der Herr kommt wieder. Aber ob sie die Ereignisse davor richtig einordnen können, ob sie es gelesen haben, also entweder mit Ellen White oder natürlich mit der Bibel, also wirklich das Fundament selbst haben, dass wir wirklich nachgucken können, also was muss alles kommen? Und das dann vergleichen zu können. Also wenn diese große Versuchung kommt, das sind ja diese beiden Bewegungen. Auf der einen Seite haben wir den lauten Ruf, diese riesen Missionsbewegung, und auf der anderen Seite der Spiritismus, der dagegen wirkt. Und wenn wir schon wissen, was da kommt, falsche Propheten kommen, der Teufel selbst verkleidet sich, genau. Und auch seine Dämonen, die werden ja auch, ich meine, Schwester White sagt sogar, sie werden als Apostel erscheinen. Sie werden ihre eigenen Lehren widerrufen. Also wenn ich mir da vorstelle, da taucht plötzlich ein Paulus auf und sagt, ja, ich habe das so geschrieben, ich habe es nicht so gemeint. Und dann schreibt sie, bei vielen Menschen haben deren Botschaften größeres Gewicht als das Wort Gottes. Mhm. Und es ist gewaltig, das ist eine Riesentäuschung. Das ist gut, denke ich, wenn die Menschen das heute schon wissen, also was da auf uns zukommt. Wenn der Spiritismus wirklich um sich greift, und der wird ja heute verbreitet, ich denke so an die Medien, Fernsehen, Hollywood, auch im Radio, überall wird sozusagen Spiritismus schon mit reingemischt.
Genau, genau.
Und es wirkt so ein bisschen, als wenn die Welt offene Ohren dafür hat. Und jetzt muss man so ein bisschen, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Also welche Botschaft sozusagen ist es, die die Menschheit heute braucht? Also was müssen wir den Menschen heute wiedergeben? Was muss mein Nachbar unbedingt wissen? Mhm. Was muss meine Familie, meine Freunde, meine Verwandte, meine Kollegen, meine Kommilitonen, was müssen sie unbedingt wissen? Mhm. Das ist so ein bisschen jetzt die Frage. Also wie verbreiten wir diese Botschaft und was ist die Botschaft?
Ja, klar. Die Bibel nennt es ein ewiges Evangelium. Das ist die rettende Botschaft. Das ist die Botschaft, die verkündigt werden muss. Ein Engel, der ein ewiges Evangelium gebracht hat, ja, der Menschheit. Dieses Evangelium wird noch einmal am Ende der Zeit, spätestens durch den lauten Ruf, aber auch jetzt haben wir noch die Gelegenheit. In Johannes 9, Vers 4, meine ich, sagt Jesus, dass wir schauen sollen und arbeiten sollen, solange noch Tag ist, denn es wird die Nacht kommen, da werden wir nichts mehr tun können. Also jetzt ist noch Tag, jetzt ist noch Zeit, der Gnade, Zeit des Heils. Was ist aber die Botschaft? Und die Frage ist sehr gut. Die Botschaft ist relativ vielfältig. Und wie filtern wir den Kern heraus, um zu sagen, das ist der Punkt, über den jeder Bescheid wissen muss. Ja. Wenn ich mir Jesus anschaue, wenn ich mir Johannes anschaue, wenn ich mir Petrus anschaue und auch Paulus. Ja. Und ganz besonders aber Jesus und Johannes beginnen ihren Dienst beide mit den gleichen Worten. Das ist hochinteressant. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist der Einstieg ins Evangelium. Das ist der Kern. Also es ist, wie soll ich sagen, ohne das bringt das ganze Evangelium nichts. Ich kann das Evangelium in- und auswendig kennen. Ich kann alle Sprachen kennen. Ich kann die Bibel rückwärts in Hebräisch und Griechisch und sonst was. Aber wenn ich nicht bereit bin, Buße zu umzukehren. Und das ist tatsächlich ein ernstes Problem, weil wir Menschen heute, die meisten Menschen leben ja ein normales Leben. Und dieses Normale, in diesem normalen Leben, also die wenigsten von uns sind Kriminelle, Ganoven, Gauner, Mörder, Totschläger, was weiß ich was. Die wenigsten, die meisten Menschen, 99%, leben ein normales, ordentliches Familienleben. Und da hast du nicht unbedingt dieses Bedürfnis, du verspürst nicht unbedingt dieses Bedürfnis, dich ändern zu müssen. Warum denn? Ich habe einen guten Job, ich habe 3 Kinder, ich habe eine Frau, ich habe ein Auto, ich habe ein Haus. Bei mir läuft alles gut, ich habe gute Beziehungen zu meinen Nachbarn, zu meinen Verwandten. Es passt alles, ja. Und du hast dieses Bedürfnis nicht in dir, dich wirklich ändern zu müssen. Also dieser Umkehr, dieser völligen Buße in dein Leben, Jesus zu übergeben. Und das ist der Punkt. Wie kriegt man das auf eine Art und Weise rübergebracht, dass der Mensch erkennt, hey, so in diesem Zustand, wie ich mich jetzt befinde, bin ich verloren. Mhm. Das ist das, was die Bibel sagt. Ich bin ein Sünder und bin hoffnungslos verloren. Ich brauche Christus.
Wo du das gerade sagst, ich denke so ein bisschen an Römer 10, ist das Römer 10, Vers 17? Mhm. Ja, Römer 10, Vers 17, wo Paulus sagt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes.
Genau.
Also, damit die Menschen sozusagen vorbereitet werden auf das, was da kommt, auf die Wiederkunft. Denn Christus will ja wiederkommen, um die Menschen zu retten. Damit sie vorbereitet sind, um auch gerettet zu werden, müssen sie den Glauben haben. Aber der Glaube kommt durch die Verkündigung.
Genau.
Natürlich die Frage, wie verkündigen wir das? Also wir machen heute ja schon ganz viel, versuchen über die Medien, also über das Internet das zu verbreiten, versuchen von den Kanzeln sozusagen zu predigen, den Menschen das Evangelium zu bringen, ihnen zu erklären und zu erzählen, was auf sie zukommt. Menschen auch zu warnen. Und ich glaube, eine Sache, die noch ganz, ganz wichtig ist, ist, glaube ich, das, was wir in Matthäus 5, Vers 16 lesen, wo es da heißt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen.
Den Vater im Himmel preisen.
Genau, den Vater im Himmel preisen. Genau. Also gehört beides zusammen. Also das darüber sprechen, also den Menschen das Evangelium sagen, denn daher kommt der Glaube, und ihnen das aber auch vorzuleben, ihnen das zu zeigen, gute Werke.
Genau.
Damit sie den Unterschied sehen zwischen dem, wie die Welt ist, und die Welt, was du gerade sagst, also Haus, Yacht, Auto, also man sucht sozusagen neue Dinge,
genau.
Aber sozusagen jetzt auch zeigen, es gibt Gerechtigkeit sozusagen, und man kann gerecht leben, dass man den Kontrast sieht zu den Menschen und fragt, wie ist denn das Volk Gottes, also wie sind denn diese Menschen? Mhm. Und dann kann man das predigen,
ganz
und das
genau.
Führt zum Glauben.
Genau. Vielleicht an der Stelle noch, wenn ich kurz einhaken darf, ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Wann habe ich die meiste Kraft, etwas zu tun, ja? Etwas zu verkündigen, jemandem was zu sagen? Ja? Da ist eine Voraussetzung da. Und ich muss überzeugt davon sein. Mhm. Also das, was ich lebe, tue, sage, verkündige, das muss in mir drin sein, Fleisch und Blut. Ich brauche eine persönliche Vorbereitung. Ich muss wirklich 100% überzeugt sein, mit Christus leben, ihn lieben, von ganzem Herzen und dann in seiner Kraft hinausgehen. Denn das Werk der Erlösung ist nicht meine und nicht deine Kraft. Das ist die Kraft Gottes in uns. Mhm. Wenn wir es zulassen, wie es Paulus in Galater 2 sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Was dann daraus geschieht, ja, also Ströme lebendigen Wassers, das können wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen. Das wird gewaltig sein. Das stelle ich mir auch beim lauten Ruf so vor. Was dann, wenn der Spätregen das Volk Gottes noch einmal mit voller Wucht erwischt hat, ja, was dann passieren wird. Heißt aber nicht, dass wir jetzt tatenlos zusehen, sondern ich warte jetzt auf den Spiel, ich mache gar nichts. Nein, das will ich damit nicht sagen. Aber es ist immens wichtig, dass wir die Vorbereitung ernst nehmen und selber wirklich vorbereitet sind für das, was wir tun wollen, damit es durch Gott, also in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen kann. Ich glaube dann, also ich nenne mal ein einfaches Exempel, wenn ich morgens aufstehe und sage, Herr, dieser Tag gehört dir und ich meine es ernst. Und ich möchte es auch so. Ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Ich möchte, dass ich zum Segen werde. Ich möchte ein Leben führen, wie es dir gefällt. Und ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Und der Herr übernimmt das Zepter. dann werde ich an diesem Tag Dinge erleben, die ich so noch nie gesehen habe.
Ich will da mal eben einhaken, was du sagst. Also es macht keinen Sinn, sagst du, was ich jetzt sage, ich lehne mich zurück und warte, bis der Spätregen kommt. Vielleicht, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, das ist so eine wichtige Botschaft. Der Spätregen in der Ernte fällt ja auf die Frucht.
Genau.
Also am Anfang ist da die Saat, dann kommt der Halm, dann die Ehre und dann die volle Frucht in der Ehre. Dann kommt der Spätregen und dann kommt die Ernte. Und das heißt, der Spätregen, der fällt nicht etwa auf die Saat, auch nicht auf den Halm, der fällt auf die Frucht. Das heißt, Geistesfrucht muss in meinem Leben da sein. Geistesfrucht kommt aber daher, dass der Geist in mir das bewirkt.
Richtig.
Also die Beziehung zu Christus, die muss schon da sein, damit ich diese Botschaft auch wirklich verkündigen kann.
Nein.
Interessanterweise ist es so, dass diese Botschaft uns ja sogar genannt wird in der Bibel. Also was wird denn am Ende verkündigt werden? Was ist die große Botschaft, die am Ende in der Welt verkündigt wird? Und dann lesen wir in Offenbarung 14, nicht wahr, die dreifache Engelsbotschaft.
Genau.
Und es hat ja mehrere Aspekte. Das eine ist, betet den an, der den Schöpfer an, also Sabbat. Die Stunde des Gerichts ist gekommen, das ist die Botschaft von 1844. Dann haben wir der zweite Engel, der sagt eben, gefallen, gefallen ist Babylon. Und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, die wird ja manchmal so ein bisschen vernachlässigt. Aber das ist auch gerade das, was auch der Engel in Offenbarung 18 dann sagt.
Mhm.
Also diese letzte große Botschaft. Ich habe mal in früheren Schriften von Schwester White, auf Seite 264, da schreibt sie, die Botschaft vom Fall Babylons, wie sie der zweite Engel verkündigte, wird wiederholt. Und zwar unter Hinzufügung aller Verderbtheiten, die sich seit 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben. Das Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich dem letzten großen Werk der dritten Engelsbotschaft anzuschließen, wodurch diese zu einem lauten Ruf anspielt.
Genau.
Also ist gerade die zweite Engelsbotschaft, ist ja interessant, gefallen, gefallen ist Babylon. Also wir decken auf sozusagen, was heute mit den Kirchen passiert.
Mhm.
Das Volk Gottes sagt, irgendwie ist, ich meine, wie viele Menschen fühlen sich heute in ihren Kirchen nicht mehr wirklich zu Hause? Mir ging das damals so, in der evangelischen Kirche. Ich hatte wirklich eine gute evangelische Kirche. Aber man hat schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist nicht ganz richtig. Man merkte, wie die Kirche Kompromisse eingeht. Also damals unsere evangelische Kirche hat Kompromisse mit der katholischen Kirche gemacht. Und wir haben Lehrgrundsätze aufgenommen, die gehören nicht zu uns. Martin Luther wird sich im Grab umdrehen, wenn er das hören würde. Und solche Sachen müssen verkündet werden. Und Ellen White sagt sogar, alle Verderbtheiten, die sich seit 1844 eingeschlichen haben. Und ich denke da jetzt, wenn ich das so sage, so gerade so, ich habe so im Hinterkopf so die Ökumene und diese Kirchenverbindung und solche Dinge. Also dass da einfach Kompromisse gemacht werden.
Ja. Es ist ja, nicht nur Kompromisse, es ist ein böser Schritt, der da geschieht. Es ist wirklich eine Unterwerfung unter Satans Herrschaft. Weil wir wissen ganz genau, wer das Zepter in der Hand hat, wer die Fäden zieht in diesem System katholische Kirche, das sagt uns die Bibel ganz deutlich. Und da sollten wir uns so fern wie möglich bleiben. Und zwar nicht im Sinne von, ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben, sondern mit dem System nichts zu tun haben. Wir müssen es leider immer wieder betonen, aber weil es gern falsch verstanden wird, aber das ist genau das Gegenteil, was eigentlich erreicht werden sollte. Worauf ich noch kurz eingehen wollte, es war interessant, was du vorher sagtest, die zweite Engelsbotschaft, Babylon ist gefallen. Wir müssen die Machenschaften, die falschen Machenschaften Satans, die er in den verschiedenen Kirchen tut, müssen wir aufdecken. Die Menschen, die haben ein Recht dazu, rauszukommen, aufzuwachen. Die Menschen haben ein Recht dazu, erlöst zu werden, denn dazu ist Jesus gekommen. Und dazu muss man den Menschen auch sagen, hey, da, ihr befindet euch im Moment dort und dort, ja, und schaut mal, was hier läuft, und schaut mal, was Jesus dazu sagt. Ja. Ich denke da an die Zeit der Reformation. Und da schreibt Ellen White im Großen Kampf etwas sehr Interessantes. Da musste ich echt lang kauen dran, aber es wird wieder so kommen. Ja. Sie sagt, dass die Reformatoren zu der Zeit wollten eigentlich den weichen Weg gehen. So, ja, den Leuten so ein bisschen schmackhaft machen, wie schön es ist, wenn man doch mal wieder so ein bisschen zur Wahrheit zurückkehrt und so. Mhm. Aber damit erreichst du die wenigsten. Die Leute, die fühlen sich wohl da, wo sie sind. Und dann schreibt Ellen White, ich kann dir nicht genau sagen, wo im großen Kampf wo, aber ich kann es gerne raussuchen, wenn es jemand möchte von den Zuschauern. Und das auch weitergeben. Sie schreibt, dann hat der Heilige Geist die Reformatoren wirklich am Kragen gepackt, sie rausgezogen und hat gesagt, jetzt geht und verkündigt. und mit Kraft und Vollmacht verkündigt die falschen Lehren, verkündigt die Missetaten, die da geschehen in diesen Reihen, ja, und macht deutlich klar, was Sache ist, was nicht geht. Ja. Und dann geschah ja auch, kam ja auch die Trennung, dann kam auch die Verfolgung. Nur dann, wenn du klar und deutlich sprichst, dann ist der Mensch gewillt aufzuwachen und sagen, hey, Moment, du greifst ja mich an. Ja? Und dann ist der eine oder andere bereit und sagt, ich komme. Ich möchte wirklich wissen, was Sache ist. Ich möchte die Wahrheit kennen. Also wenn wir diesen weichen Weg versuchen, ja, niemanden auf die Füße zu treten, das wäre der falsche Weg. Selbst Jesus sagt zu dem Jünger, verkauf alles, was du hast. Das ist nicht weich, das ist hart. Verkauf mal eben alles, was du hast. Und zwar jetzt. Du hast nicht 2 Jahrzehnte Zeit dafür. Manchmal ist eine Botschaft sehr hart, aber sie ist heilbringend. Die Botschaft der Bibel ist hart. Umkehren bedeutet, mein altes Leben ist erledigt, finito, Ende. Ein für alle Mal. Ein neues Leben beginnt jetzt mit Christus, wie es Paulus sagt. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Mhm. Das ist hart. Ich will doch noch ein bisschen was von meinem Alten. Aber die Botschaft der Bibel, die Botschaft der Buße, die Botschaft der Erlösung ist radikal, aber sie heilt. Sie bringt uns zu Christus.
Das heißt, wir wissen also, im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu, kurz vor der Wiederkunft Jesu wird es eine Verkündigung geben.
Ja.
Und die ist wirklich stark.
Die ist
also,
ohne Gleichheit.
Du vergleichst sie sogar, oder Ellen White vergleicht sie, mit der Bewegung der Reformation vor 500 Jahren.
Genau.
Wo sie wirklich aufgestanden sind und die falschen Machenschaften auch aufgedeckt haben.
Ganz genau.
Das ist natürlich herbe. Ne? Also, wenn ich mir vorstelle, und wir müssen ja sagen, die meisten Christen, echte Christen, also die Menschen, die zum Volk Gottes wirklich gehören, die sind heute in allen Kirchen verstreut.
Ja.
Die sind ja nicht in der Adventgemeinde oder so, die sind ja überall. Das sind Menschen, die haben eine echte, tiefe Beziehung zu Jesus Christus.
Genau.
Und den Menschen in Liebe zu sagen, wie das System ist, das ist unsere Botschaft. Was ich so ein bisschen rausbekommen habe, so in den letzten Jahren, was ich gesehen habe, sind, dass viele Menschen in verschiedenen Kirchen, also wir haben ja ganz viele treue Geschwister bei den Baptisten, selbst in den Pfingstgemeinden, auch in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, bei Zeugen Jehovas, überall gibt es ja Menschen, die wirklich zu Christus gehören. Und dadurch, dass sie eine echte Beziehung zu ihm haben und wenn das Wort in Wahrheit gesagt wird, dann sagt Christus, meine Schafe hören meine Stimme.
Genau.
Ich denke, wie schön. Also Christus sagte mal zu seinen Jüngern, seht, die Felder sind weiß zur Ernte. Der Heilige Geist hat schon alles vorbereitet. Weil die Menschen mit Christus verbunden sind, werden sie die Wahrheit auch erkennen, wenn sie sie hören. Nur manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir sagen die Wahrheit manchmal nicht in Liebe. Wir sagen, guck mal, so ist das. Das ist Tier aus der Offenbarung. Hier sehen wir ganz klar die katholische Kirche, das Papsttum, das kleine Horn und alles ist irgendwie böse und schlimm. Und ihr seid alle falsch. Das stimmt nicht. Wir wissen ja, dass der Papst, das kleine Horn, das ist das Papsttum und die katholische Kirche ist eine furchtbar gefallene Kirche. Aber in ihr drin gibt es viele, viele treue Glieder.
Genau.
Und die zu erreichen, das tun wir eben nicht durch, wie sagt man, böse Worte, sondern indem wir einfach die Wahrheit so sagen, wie sie ist.
Ganz genau, richtig. Ganz genau. Wir sehen es eben auch damals, die Reformatoren wurden durch den Heiligen Geist gedrängt, deutlich zu sprechen. Ja? Du kannst deutlich und in Liebe sprechen, das ist gar kein Problem.
Christus,
Jesus hat das immer gemacht. Und wir sehen aber auch gleichzeitig, wir dürfen es nicht an bestimmten Dingen festmachen. Habe ich jetzt nicht in Liebe gesprochen, weil der sich umgekehrt hat und sich weggewandt hat von mir oder von Jesus oder was auch immer. Wir dürfen, wenn wir mit gutem Gewissen in der Kraft Gottes das Evangelium verkündigen und wirklich in Liebe verkündigen, auch deutliche Worte, dann das andere müssen wir Christus überlassen. Das ist nicht mehr, wir können das nicht mehr beeinflussen. Ja? Aber wir können das tun, was Christus getan hat. Und wir sehen es auch bei Christus, dass etwas in Liebe zu sagen, ist kein Garant dafür, dass der andere sich bekehrt. Heißt aber nicht, dass ich es jetzt nicht mehr in Liebe sagen muss, sondern ich kann machen, was ich will. Das meine ich damit nicht. Sondern es ist nur, dass es uns bewusst wird, Jesus hat in Liebe zum reichen Jüngling gesprochen, er hat sich von dem abgewandt. Jesus hat in Johannes 6, lesen wir die von der großen Rede, die er hält, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Wein, ihr müsst von mir essen, mein Blut trinken. Und da steht nachher, dass sehr viele sich von ihm abwandten und sagten, das ist eine harte Rede, wer kann so etwas hören? Muss ich jetzt die Frage stellen, was hat Jesus falsch gemacht? Nein, er hat gar nichts falsch gemacht. Er hat das Evangelium verkündigt. Es gibt Tage, es gibt Zeiten, da muss man deutlicher sprechen. Es gibt Zeiten, da kann man es vielleicht verpackter sagen. Ja? Aber das muss der Heilige Geist uns zeigen. Er muss uns führen in dieser Sache. Aber dadurch, dass wir etwas in Liebe und auch deutlich sagen, ist nicht unbedingt der Garant dafür, dass der andere jetzt auf jeden Fall Jesus annimmt und sich bekehrt, sondern es kann auch ganz anders laufen. Mhm. Denn es gibt den breiten und es gibt den schmalen Weg.
Ja.
Und den breiten, den liebt die Welt und der ist leider viel, viel, viel breiter wie der Weg, der zu Jesus Christus führt.
Mhm. Ich will mal ganz kurz einmal so ein Resümee ziehen, also zum Festhalten. Das heißt also, Christus wird bald wiederkommen, die Zeichen der Zeit deuten das an. Wir wissen, worauf wir uns vorbereiten müssen. Mhm. Also es kommen stürmische Zeiten auf uns zu.
Ja.
Gleichzeitig müssen wir eine Botschaft verkündigen, die sehr hart ist, sehr direkt ist. Aber wir müssen die Wahrheit aufdecken, damit die Menschen sich entscheiden können. Und wir wissen, dass viele, viele gute Christen in all den Kirchen sind, die wir in Liebe wirklich erreichen müssen auch. Also jetzt natürlich die Frage, und damit will ich das vielleicht zum letzten Punkt gehen, wie bereite ich mich denn persönlich darauf vor? Also wie mache ich denn fest, dass ich in diesen letzten Tagen, kurz vor der Wiederkunft, die Wiederkunft steht ja wirklich direkt bevor, dass ich da auf der richtigen Seite stehe, dass ich da also selbst vorbereitet bin, dass ich Menschen auch wirklich einen Weckruf geben kann. Wie würdest du sagen, wie sieht unsere persönliche Vorbereitung aus? Wie können wir uns vorbereiten? Ich meine, du bist Heimatmissionsleiter, du hast wahrscheinlich viele Programme auch in der Gemeinde.
Ja, zurzeit haben wir jetzt sehr wenig.
Stimmt. Wahrscheinlich.
Aber wir haben tatsächlicherweise, haben wir vor einiger Zeit, vor knapp 2 Jahren, haben wir ein Programm in Anführungsstrichen begonnen. Das ist ein besonderes Programm, was vielleicht noch nicht so viele kennen oder haben. Wie hat Luther gesagt? Bete und arbeite. Das ist die ganze Vorbereitung, das ist das ganze Geheimnis. Je mehr ich zu arbeiten habe, desto mehr bete ich.
Das ist interessant bei Luther, ne?
Genau.
Ich habe so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also nehme ich mal 3 Stunden Zeit zum Gebet.
Ganz genau. Das Paradoxum. Mhm. Und es ist aber, Gottes Logik ist eine andere. Mhm. Ist eine ganz andere. Gott kann dir das, was du wofür du normalerweise 10 Stunden brauchst, in einer Stunde gelingen lassen. Und umgekehrt kann es aber auch machen, wenn du versuchst, alles aus eigener Kraft zu tun. Darum muss uns eins bewusst werden, was ich tue im Werk des Herrn, als Arbeiter im Weinberg, geschieht allein durch Gottes Gnade, durch seine Kraft. Und wenn Gott in mir wirkt und arbeitet, wenn Gott durch mich wirkt und arbeitet, dann brauche ich ihn, sonst kann er das nicht tun. Also er schließt sich ja sonst gegenseitig aus. Ja. Und wie habe ich Gott in mir? Wie bekomme ich Jesus in mich rein? Ja, und genau das ist der Punkt. Mhm. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit mit Gott. Und wenn du denkst, ich habe jeden Morgen meine 20 Minuten mit Gott, wage es und verdopple es. Und danach verdopple es nochmal und dann nochmal. Wage es und erlebe den Segen, der daraus entsteht. Denn mit Gott zu arbeiten, macht einen Riesenunterschied.
Mhm.
Ich kenne auch Zeiten in meinem Leben, wo ich etwas versucht habe aus eigener Kraft. Ich bin immer wieder an meine Grenzen gestoßen. Und der Mensch neigt auch dazu, darauf zu schauen, auf die Erfolge. Ja? Ja, jetzt habe ich 100 Bücher verteilt, jetzt habe ich mit dem gesprochen, jetzt habe ich dies und die, jenes alles, aber da ist nicht einer. Ja? Das ist nicht unser Werk, die Erfolge. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und wenn der laute Ruf kommt, wir werden erstaunt sein, wie viele Menschen aufstehen werden, wo der Heilige Geist bereits gearbeitet und gewirkt hat, wo der Samen gesät wurde. Mhm. Den Samen, den du, ich und alle anderen heute gesät haben. Seh den Samen und geh mit Christus. Der Rest ist die Arbeit des Heiligen Geistes.
Ich muss daran denken, was du sagst. Bei der ersten Gemeinde, nach Petrus seiner Predigt, gleich mal 3000 Leute haben sich bekehrt, haben ihr Leben geändert.
Ja.
Das war alles sozusagen eine Sache, die Christus gesät hat damals.
Genau.
Und Petrus hat sie gerufen.
Ja.
Und da merkte man erst, also Christus war schon längst wieder auferstanden und war schon im Himmel, als Petrus die Leute ruft zur Umkehr. Aber die Saat war da, die Saat ist aufgegangen, der Geist hat es gemacht.
Richtig.
Und ich denke manchmal so ein bisschen, vielleicht kann ich nochmal in einen Text reingucken, in Kolosser 1, Vers 27. So Kolosser 1, Vers 27. Den hatte ich mir dazu aufgeschrieben, weil ich ihn so wichtig finde. Kolosser 1, Vers 27. Ihn wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dieses Christus in uns, wir reden da so oft drüber, Christus in uns, aber was meint eigentlich Christus in uns? Das meint ja, dass ich wirklich Zeit mit Christus verbringe, dass meine Gedanken bei ihm sind. Also, wenn ich an Christus denke, wenn ich Christus vor Augen habe, bei meiner Arbeit, wenn ich aufstehe und mein erster Gedanke an Christus ist, wenn ich, bevor ich ins Bett gehe und meine Gedanken bei Christus sind, genau, wenn ich bei meiner Arbeit bin, wenn ich in meiner Freizeit bin und ich denke dabei an Christus, dann ist Christus in mir.
Genau.
Und dann wird es sozusagen Früchte hervorbringen. Ganz und die genau. Früchte machen mich bereit für die Wiederkunft.
Ganz genau.
Und, das, und der Segen an diesen Früchten ist ja, er wird auf andere Leute abfärben. Also Liebe, Friede, Freude und so weiter. Ganz das sehen genau. andere Menschen. Ganz und die wollen genau. diese Früchte auch haben.
Genau. Wer Christus in dir sieht, der will dich kennenlernen. Der will wissen, wer ist das? Wie geht das? Wie funktioniert das? Ja? Mhm. Das ist der Unterschied ja, zwischen einem bekehrten Menschen und zwischen einem Namenschristen. Und da gibt es gewaltige Unterschiede. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Hm. Und ich möchte vor der Gefahr warnen, ich bin getauft, jetzt ist Christus in mir, alles gut. Ich sterbe täglich. Also ich muss mich täglich neu taufen lassen mit dem Heiligen Geist. Ich muss täglich hergehen und meine Beziehung zu Christus festigen. Mhm. Wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz täglich auf sich. Ja. Also das ist ein Prozess, der kontinuierlich, und wir nennen es ja auch Heiligung, der kontinuierlich vor sich geht und der dazu führt, dass ich zu einem Menschen werde, wie Christus mich haben möchte. Mhm. Aber dazu muss ich bereit sein, täglich zu sterben. Und das ist der Kampf, den wir führen.
Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch genau das, was wir heute machen müssen. Manchmal denken wir so ein bisschen an, welche Gemeindeprogramme können wir noch anbieten, was können wir noch machen. Aber eigentlich muss ich mein Leben mit Jesus Christus verbinden. Und dann wird Christus sozusagen alles in mir machen. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über.
Genau.
Und die Missionsarbeit, die geht quasi automatisch voran. Programme sind gut, sie zu haben, darüber nachzudenken. Aber anfangen muss es hier. Genau. Und wenn wir das nur machen, denn die letzte Bewegung, das wird ja wirklich eine Laienbewegung sein. Also viele Menschen werden gerufen, werden erweckt, werden sich dem Werk anschließen. Und das Evangelium geht dann um die Welt. Mhm. Wir sind jetzt, glaube ich, am Ende angekommen unserer Sendung. Aber vielleicht, wenn du noch einen Satz mitgeben möchtest, sozusagen als Missionsleiter, und du möchtest sagen, Mensch, guck mal, das hat mir geholfen im Leben, mach das auch so, oder irgendeinen guten Rat hast, dann wäre es jetzt noch der Zeitpunkt, ihn noch zu sagen.
Okay, ich habe diverse Erfahrungen gemacht im Leben mit Gott, in einem bestimmten Bereich, wo ich gesagt habe für mich, Herr, ich gehe dieses Wagnis ein, ich gehe dieses Experiment ein. Ich möchte einfach, zum Beispiel eines Morgens, ja, wenn du deine Zeit mit Gott hast, ja, ich möchte heute zum Segen werden für andere. Ich möchte so leben, wie du gelebt hast, Jesus. In Bilder vom Reich Gottes sagt Jesus, er lebte und betete für andere. Das ist eine Erfüllung. Und ich hab Gott darum angefleht. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte das in meinem Leben erleben. Ich möchte für andere leben und beten. Ich weiß, da draußen laufen Hunderte und Millionen von Menschen, denen geht es tausendmal schlechter als mir. Ich brauche mich nicht zu beklagen. Aber wir neigen immer dazu, und ich spreche von mir, auf uns selber zu schauen. Und ich bitte Gott um mehr Segen und hilf mir hier, hilf mir dort. Aber anstatt wirklich innezuhalten und zu sagen, Herr, du hast gesagt, wenn ich zuerst nach deinem Reich, nach deiner Gerechtigkeit trachte, wirst du für mich sorgen. Mehr brauche ich nicht. Das ist genug. Und ich möchte für andere zum Segen werden. Ich habe es erlebt, wie Gott es tut, wenn du den Tag völlig in seine Hände gibst und wirklich diesen tiefen inneren Wunsch hast. Und Gott öffnet nicht nur Türen, er öffnet Tore, er reißt Wände ein für dich, um das in dir zu vollbringen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich sehen darf, wie Gott das in uns vollbringt. Und zu meiner eigenen Schande muss ich eingestehen, oft noch denke ich viel zu viel an mich selber und merke, wie ich diesen Tag wieder nach meinem Willen, nach meinem Geschmack verbracht habe, anstatt es so zu tun, wie es Jesus von mir eigentlich sich wünscht. Und der Segen, der daraus entsteht, ist wesentlich größer und wir vergessen es so schnell. Mhm. Das ist das Traurige. Aber ich freue mich, denn der Herr hat verheißen, was er begonnen hat, das wird er auch vollbringen in uns und das ist meine Freude, denn meine Hoffnung ist Christus allein.
Amen. Danke dir. Es ist manchmal ja so, dass wir den Satz so halb lesen. Ne? Ich möchte dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wir enden manchmal mit, ich möchte dich segnen.
Ja.
Aber wenn Christus uns segnet, er möchte uns kontinuierlich segnen und er möchte, dass wir ein Segen für andere sind. Und dadurch wächst auch unsere Beziehung zu Christus.
Ganz genau.
Dadurch wachsen auch die Früchte in uns, genau. Vielen, vielen Dank. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wertvolle Botschaft. Also die Wiederkunft Jesu ist so nah wie noch nie. Also wir sehen die Zeichen der Zeit mittlerweile.
Ja.
Und es gilt jetzt darum, sozusagen, dass wir vorbereitet sind, dass andere Menschen vorbereitet sind und dass wir auch wirklich warnen können vor den Gefahren, die da auf uns zukommen.
Ja.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, dass wir darüber sprechen konnten. Es gibt bestimmt noch so viele Dinge, über die wir noch sprechen können in der Wiederkunft. Aber es muss zeitlich jetzt bis hier reichen. Also vielen Dank auch an unsere Zuschauer. Danke, dass wir mit euch gemeinsam dieses Thema haben konnten. Und möge der Herr es führen, dass wir alle vorbereitet sind. Dass wir vorbereitet werden durch den Heiligen Geist auf die Wiederkunft unseres Herrn, die wir so sehnlich wünschen oder so sehnlich darauf warten. Danke an euch, danke an dich, Fritz, und bis zum nächsten Mal.